Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel aus Mistelbach. Und es ist Freitag und deswegen soll es ein theologischer Freitag sein, aber kein schwerer. Also, ihr wisst ja, oder ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber ich erwähne es manchmal, dass ich mir ja erstens einmal kein Fernsehprogramm mehr anschaue, weil es gibt Netflix und es gibt Amazon Prime und da kann ich mir selber die Sachen aussuchen. Und ich suche mir eigentlich immer Kinderfilme aus. Na, ich brauche das nicht mehr, dass ich mir das anschaue, dass irgendwen der schierst und so weiter und so fort oder gar Kriegsfilme oder irgendwelche Furchtbarkeiten. Das Leben bringt mir als Pfarrer schon genug Einblick in Furchtbarkeiten. Ich brauche mir das nicht in meiner Freizeit auch noch anschauen. Also ich schaue sehr gern Zeichentrickfilme und das sind natürlich heutzutage prinzipiell einmal japanische Animes. Da gibt es also ganz viele, die sind einfach als Kinderpornografie zu bezeichnen und die laufen aber völlig problemlos auf Netflix und so weiter und so fort. Regt sich keiner drüber auf, finde ich immer sehr eigenartig, gut, schaue ich mir einen an, gut. Es gibt sehr viele, sehr, sehr witzige, wie zum Beispiel Persona, die wirklich, wirklich gescheit sind oder die Violet Evergarden, die einfach ein ganz, ganz toller Film ist, wo es wirklich um Charakterentwicklung geht und so weiter und so fort. Also diese Animes haben teilweise natürlich längst die Kategorie von sehr, sehr guten Filmen respektive sehr, sehr guten Serien erreicht. Jetzt gibt es eine Sache, die ich mir immer wieder gerne anschaue, ist dann, wenn es um religiöse Vorstellungen der Japaner geht. Und da gibt es also eine, auf Netflix ist es doch, das heißt Norigami. Und ich weiß bis heute nicht, wo es das ist. Es geht auf jeden Fall dabei darum, eine auch sehr, sehr eigenartige Geschichte, dass ein junges Mädchen stirbt fast und wird zu so einem Halbgeist. Sie bleibt zwar natürlich irgendwie weiterhin Schülerin, weil anscheinend gibt es in Japan überhaupt niemand anderen außer Schülerinnen, die mit sehr kurzen Rücken rumlaufen. Und freundet sich dort mit einem Gott an. Und dieser Gott, der ist sehr eigenartig, der war früher einmal sehr bekannt, weil er ein Kriegsgott war und der hat irrsinnig viel Leid umgebracht. Also das ist jetzt schon eine japanische Vorstellung. Der ist also wirklich so über ein Schlachtfeld gerannt und hat alle möglichen Menschen umgebracht. Also das ist schon mal eine sehr eigenartige Vorstellung für uns als Gott. Das würde vielleicht in ganz archaische Zeiten der germanischen Religiosität hineinpassen, aber selbst dort tun das, glaube ich, Götter nicht wirklich. Aber gut. Und dieser Gott ist also sehr weit unten und hat eigentlich keine Anhänger. Um 5 Yen, was also ein paar Cent sind oder überhaupt weniger als ein Cent sind, erledigt er irgendwelche Arbeiten. Einmal putzt er also ein Bad, bis es wirklich funkelt und so weiter und so fort. Und kämpft ansonsten gegen irgendwelche Ungeheuer. Also da gibt es so böse Geister. Das ist eine ganz witzige Vorstellung. Zum Beispiel zwei Schüler streiten irrsinnig miteinander und du siehst drüber, dass zwei so Geister oder Dämonen sind über ihnen, die sieht man aber gar nicht und dieser Gott kommt dann hin, zieht sein Zauberschwert und erschlägt diese beiden Dämonen und in dem Moment gehen die zwei Schüler, fragen sie dann, warum haben wir überhaupt gestritten, gehen wir doch lieber, was weiß ich, Eis essen oder so irgendwas und sind wieder total normale, freundliche Menschen. Also das ist eine auch sehr spannende Ebene zu sehen, dass im Japanischen es noch völlig klar ist, dass Streitereien zum Beispiel immer darauf zurückzuführen sind, dass irgendein böser Geist, die haben dann ganz viele verschiedene Namen, ich kenne mich nicht aus, in dem Raum drinnen sind und deswegen muss man dauernd also auch Dinge machen, damit man diese Geister bannt und so. Japanische Religiosität ist eine archaische und läuft sehr, sehr oft auf der Ebene der Verbannung des Bösen. Jetzt gibt es da 7 Götter, und zwar die 7 großen Götter, die sogenannten Glücksgötter. Jetzt würden Sie glauben, Glücksgötter passt schon. Nein, das sind auch Verbannungsgötter. Also die schützen irgendetwas. Da gibt es zum Beispiel einen alten Herrn, der mit einem Stab rumläuft. An dem Stab hängt eine Schriftrolle dran und in der Hand hat er einen Pfirsich. Allen Ernstes ein Pfirsich. Und wer uns jetzt nicht wundert, ist das jener Gott, der soll verhindern, dass man stirbt früh, alter Mann, logisch. Die Schriftrolle ist logischerweise die Schriftrolle, wo die Lebenszeit aller Menschen drinnen steht, und der Pfirsich ist also sozusagen der Apfel des Lebens, der Pfirsich des Lebens. Der soll also den frühen Tod verbannen. Es gibt so alle möglichen Sachen, die sind also offenkundig sehr, sehr in. Diese Glücksgötter anscheinend zu bestimmten Zeiten versuchen sehr, sehr viele Japaner, also alle Tempel, respektive Schreine dieser Glücksgötter zu besuchen, damit sie wieder Schutz haben vor dem frühen Tod und so weiter und so fort. Und dann gibt es einen Gott, der heißt Bijamon Ten. Ich habe es versucht, das ein bisschen rauszukriegen. Bijamon ist irgendwie der Name und anscheinend, und Ten ist ein Zusatz, der bezeichnet nämlich, dass das eigentlich ein hinduistischer Gott ist. In Wirklichkeit ist so ziemlich alles in Indien erfunden worden, inklusive der sogenannten arabischen Zahlen. Die haben die Araber von den Indern gelernt und dann die Europäer von den Arabern. In Wirklichkeit sind es also nicht arabische, sondern indische Zahlen, Göttervorstellungen, Mathematik, alles in Indien erfunden, absolut alles. Gut. Und diese Götter verbreiten sich halt hier aus dem Hinduismus heraus, landen halt dann sehr stark verändert als buddhistische Schutzgötter in Japan. Und Bijamon ist ein Krieger, also wirklich ein wilder, ein gigantischer Krieger. Er wird im Buddhismus verehrt als der Gott, der den Buddhismus schützt. Also gegen kriegerische Einflüsse, gegen Verfolgung, Austreibung und so weiter und so fort, wird also Bijamon angerufen. In Japan dann eben Bijamon Ten als Hinweis, dass er ein hinduistischer, ein indischer Gott ist, soweit ich das verstanden habe. Gut, also der volle Name ist Bijamon Ten. Bei Norigami siehst du eine extrem fesche junge Dame, natürlich blond, natürlich Langhaar-Blondine, natürlich gärtenschlank mit einer Oberweite, die jedes Dirndl zum Platzen bringen würde, und einem Rock, der nicht mehr Stoff verbraucht hat als ein klassisches Herrentaschentuch. Bijamon. Und ich denke mir, okay, also die Japaner haben ja in ihren Animes immer sehr sexuell attraktive Damen drinnen, wenn sie nicht groß zwölfjährige Kinder zeichnen, dann ist das, ja, gut, dann haben wir das angeschaut. Original Bijamon Ten wird im Japanischen Nona dargestellt als ein Krieger, so ein Samurai in der vollen Rüstung und so, und unterschiedlich, teilweise irrsinnig grimmig, teilweise sogar blutbespritzt, später dann eher freundlich lächelnd, aber immer ein Schwert in der Hand und eine schwere Rüstung. Also die Rüstung kehrt einfach zu einem Kriegsgott dazu, ja, der also beschützt. Da braucht er Rüstung, braucht er Waffen, das passt schon. Jetzt siehst du plötzlich diesen extrem feschen Hasen, also diese extrem fesche junge Dame, als Bijamon, Göttin, Kriegsgöttin. Witzigerweise völlig unproblematisch, auch ihr Röcklein und ihr BH werden also als ihre heilige Rüstung bezeichnet. Da habe ich dann überhaupt ein bisschen geschielt und mir gedacht, okay. Und jetzt ist das Witzige, das ist in Japan kein Problem. Völlig wurscht. Und zwar weshalb? Diese Götter können sozusagen in ihrer Verkörperung immer wieder sterben und das ist so eine Art Generationswechsel und kommen dann anders daher. Sogar der Bijamon, der natürlich zuerst einmal ein Er ist, weil er ein Krieger ist, nicht, und Krieg, Mann und so, eh klar, kommt plötzlich als extrem fesche Langhaar-Blondine daher. Kein Problem. Es ist völlig wurscht, ja, wie das ausschaut. Entscheidend ist nur der Name. Der Name wird angerufen in den Tempeln, der Name wird auch geschrieben auf Papier. Da gibt es eine ganz große eigene Schule wieder der Kalligraphie, diese Schutzgötter zu schreiben. Und dann kann man das zum Beispiel also an seine Hauswand geben, dann ist das ein Schutz gegen, in dem Fall halt wahrscheinlich, gewaltsame Überfälle und so weiter und so fort. Entscheidend ist einzig und allein der Name. Okay? Wie die Figur jetzt wirklich ausschaut, selbst also ein Geschlechtswechsel, völlig wurscht. Ich muss nur Bijamon anrufen, wenn ich mich wegen meines Buddhismus in einer gefährlichen, körperlich gefährlichen Situation befinde. Wurscht, wie das ausschaut. Und das hat mir jetzt schon zu denken gegeben, weil ich zum ersten Mal etwas verstanden habe, nämlich die unglaubliche Bedeutung des Gottesnamens. Alles andere kann sich wandeln, alles andere kann sich verändern. Entscheidend bleibt nur eines, nämlich der Name. Wenn Sie ins Christentum hineinschauen, das ist eine sehr spannende Sache, dann sehen Sie natürlich sehr gern den weißen heutigen Jesus, nicht? Weil das war ordentlich arialogisch, siehe gestriger Podcast, Jesus war Jude. Und auf keinen Fall so ein brauner mediterraner Typ, der da irgendwie umgerannt ist, wahrscheinlich für heutige Verhältnisse auch nicht sehr groß. Und dann hast du natürlich immer den bärtigen Jesus, aber du hast praktisch nie den Jesus mit den Beikeles, also den Schläfenlocken, die eigentlich mehr oder weniger jeder Jude damals getragen hat, weil das wollen wir wieder nicht. Und dann gibt's Leute, die regen sich jetzt irrsinnig auf, weil irgendwo in Südamerika hast du dann plötzlich einen indianischen Jesus. Also da hängt so ein Indianer am Kreuz. Und dann in Afrika plötzlich ein Schwarzer und das geht ja nicht und das ist auch ein Weißer, weil wir sind natürlich, also besonderen Herziputzis vom lieben Gott, die Weißen, deswegen dürfen wir auch alle anderen ordentlich unterdrücken. Deswegen muss Jesus ein Weißer sein. Ein Schmoren. In Wirklichkeit ist das natürlich eine ganz tolle Geschichte. Die Leute wissen natürlich, dass der woanders gelebt hat und jetzt so gesehen kein Indianer war und kein Schwarzer war. Aber in dem Moment, wo ich ihn so darstelle, wird dieser Jesus einer, der mich daheim besucht, weil da, wo ich wohne, sind halt alles Indianer oder alles Schwarze, dann passt das. Eine ganz tolle Jesus-Darstellung einmal gesehen, die hat mich wirklich eher ein bisschen mitgenommen. Das war eine Art Cowboy, das ist irgendwo im mittleren Westen der USA, gigantisch groß auf eine Hauswand gemalt, aber von einem wirklich guten Künstler. Und du schaust den an und glaubst dann, das ist einfach ein Cowboy, bis dir seine Augen auffallen, die natürlich auch riesengroß sind. Es ist eine ganze große Hauswand, es ist keine kleine Hauswand, sondern eine richtig große Hauswand eines mehrstöckigen Hauses. Und dann siehst du, dass witzigerweise er nicht nur blaue Augen hat, sondern vor allen Dingen in dem Blau der Augen drinnen Wolken sind. Also du schaust ihn an und siehst in den Himmel. Coole Aussage, oder? Und wenn halt dort alles Cowboys sind oder in den Jeans mit dieser eigenartigen Schurch und diesem eigenartigen Hut herumrennen, dann ist der Jesus dort gelandet, wenn du ihn so darstellst. Entscheidend ist einzig und allein der Name. Und dieser Name ist eben im Alten Testament Jahwe, wird noch gleich erklärt, ich bin der Ich Bin. Also diese tolle Aussage, lasst es mir in Ruhe, ich werde niemals der Gott sein, den ihr wollt, ich bin immer der Gott, der ich bin. Eine ganz coole Aussage. Das bleibt. Jesus von Nazareth, Jesus Christus bleibt. Egal wie die äußere Darstellung ist, die kann sich wandeln, die soll sich wandeln, damit sie im Leben landet. Damit sie bei dieser Gruppe landet, seien das jetzt Langhaarblondinen, seien das Indianer, seien das Schwarze, es ist völlig wurscht. Der Name gibt den Inhalt an. Jesus der Gesalbte, Jesus der Messias, Jesus der Retter, Jesus der Erlöser. Das gibt den Inhalt an. Wie die äußere Form ist, ist vollkommen gleichgültig. In der Tat denke ich, wenn sich die Form wandelt, dann ist das etwas sehr, sehr Gutes, weil es bedeutet, dass Jesus zum Beispiel nicht in der Vergangenheit drinnen stehen geblieben ist, so als eine Geschichte, ja, vor x Generationen waren die Leute noch so deppert, die haben das noch geglaubt, sondern dann landet er wirklich hier. Jesus mit einem iPad. Jesus gerade beim Programmieren. Das wäre dann der Jesus, der in der heutigen Zeit ist. Gesegneten Abend uns allen.